Das Klassikmagazin. Eldoradio. Fördert neues Hören.
Und damit ganz herzlich willkommen zur heutigen Terzwerksendung mit mir, Martina, zum Thema Misogynie in der Oper. Oper und Frauen, das ist eine jahrhundertealte, ich sag mal, Hassliebe. Einmal ist die bekannte Komponistinnenlandschaft in der Klassik sehr stark männlich dominiert. Misogynie zieht sich durch die gesamte Operngeschichte. Fangen wir ganz grundsätzlich an. Fragt euch vielleicht mal, ob euch überhaupt eine weibliche Komponistin einfällt, die eine Oper geschrieben hat. Oder fällt euch eine Oper ein, in der mehr weibliche als männliche Figuren auf der Bühne stehen? Durch die Aufführungsgeschichte der Oper haben sich Narrative etabliert, die sich wiederholen und in ihrer Ästhetik auch im Umkehrschluss wieder das Publikum prägen. Und weibliche Rollen kommen da nicht immer so gut weg. Ganz ehrlich, schon ziemlich harter Tobak, über den wir dringend mehr reden müssen. Das war The March of the Women der englischen Komponistin Ethel Smyth, gesungen und gespielt vom Chorus of the Plymouth Music Series mit Sopranistin Aidwin Harry und dem Orchestra of the Plymouth Music Series unter der Leitung von Philipp Brunel. Ethel Smyth wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geboren und wuchs in einem viktorianischen Haushalt auf, gutbürgerlich, konservativ. Sie konnte dann in Leipzig studieren, was einem Hungerstreik und ihrer Verweigerung zu verdanken ist, Tätigkeiten auszuführen, die sie ladylike machen sollten, auf Bälle gehen zum Beispiel. Sie hat ein recht großes Werk hinterlassen, darunter sind unter anderem auch 6 Opern. Smyth gehörte auch der Suffragettenbewegung an und komponierte dafür den March of the Women, den wir eben gehört haben. Eine Legende sagt, dass sie einmal, als sie verhaftet wurde, diesen March of the Women dann vom Gefängnisfenster aus mit einer Zahnbürste für andere Aktivistinnen, die im Gefängnishof sangen, dirigiert hat. Später hat Smyth den March of the Women in der Ouvertüre ihrer Oper The Barson's Maid zitiert. Die Forschung über die Komponistin ist noch relativ jung. Die ging in Deutschland eigentlich erst so nach 2008 los. Eine der federführenden Kräfte dahinter ist Marleen Hoffmann, die an der Universität der Künste in Berlin arbeitet. Mit ihr habe ich mich über Ethel Smyth unterhalten, über ihre Jugend in England, ihre Laufbahn als Opernkomponistin in Deutschland und was ihre Opern, wie zum Beispiel eben The Barson's Maid, eigentlich so feministisch macht.
Die Oper The Barson's Maid, die ja nach ihrer aktiven Zeit als Suffragette und vor dem Ersten Weltkrieg oder noch während des Ersten Weltkriegs entstanden ist, ist dann die erste Oper, die explizit feministisch ist, dadurch, dass sie den March of the Women in der Ouvertüre zitiert.
Als nächstes hören wir also die Ouvertüre von Ethel Smyths Oper The Barson's Maid. The March of the Women ist darin sehr gut rauszuhören. Hört mal genau hin. Thank you. Das war die Ouvertüre der Oper The Barson's Maid von Ethel Smyth, gespielt vom BBC National Orchestra of Wales unter der Leitung von Rumon Gamba. Aber nicht nur der musikalisch zitierte March of the Women macht die Oper feministisch. Das findet zumindest Marlen Hoffmann.
Die Kurzgeschichte stammt von William Marmack Jacobs, der selber mit einer Suffragette verheiratet war, aus dem Jahr 1905. Smyth lässt ja auch das Ende der Oper relativ offen. Also Mrs. Waters als Wirtin des Beehives wehrt sich gegen die Avancen des Bootsmanns Harry Benn und zeigt dann so ein bisschen Interesse an dem Ex-Soldaten Ned Travers. Aber am Ende der Oper steht eigentlich, dass sie als Witwe sich nicht erneut verheiraten will und mit ihrer Dienerin einfach als Wirtin des Beehives weiterleben möchte. Und ja, eigentlich behauptet sie sich gegenüber beiden und sagt, nein, ich bin zufrieden mit meinem Leben und ich brauche keinen Ehemann.
Starke Frauen also, die sich nicht an gesellschaftliche Regeln ihrer Zeit halten. Gut nachvollziehbar, denn manche Regeln waren und sind ja auch nicht so ganz frauenfreundlich. Aber schauen wir uns einmal den Opernkanon genauer an. Viele Opern haben die weibliche Hauptrolle ja schon im Titel. Denken wir an Elektra, Salome oder Carmen. Frauenfiguren werden regelrecht zelebriert, könnte man meinen. Aber es kommt ja auch darauf an, wie, also auf welche Art und Weise Weiblichkeit dargestellt wird. Alle diese drei Opern, Elektra, Salome und Carmen, stammen ja von männlichen Komponisten, von Richard Strauss und Georges Bizet. Zum Beispiel Salome. Am wohl berühmtesten der Oper ist der Tanz der sieben Schleier. Sehen wir mal eben nicht davon ab, dass der Schleiertanz komplett ausgedacht ist und nicht auf irgendeinem historischen Kontext aufbaut, sondern schlicht und einfach exotisiert. Also versucht das fremde Nicht-Europäische bei der Oper Salome, die in Galiläa spielt, also im heutigen Israel, sowohl visuell als auch musikalisch darzustellen. Gerade Frauen wurden und werden oft exotisiert, besonders verführerisch dargestellt eben zum Beispiel. Zu Beginn des Tanzes ist Salome in die sieben Schleier eingehüllt und lässt sie nach und nach fallen. Nur durch dieses Tanzen gefällt sie Herodias so sehr, dass er ihr alles geben möchte, was sie begehrt. Achtet beim Hören mal vor allem auf die Melodie, die durch ihre Führung orientalisch klingen soll. Dass die Oboe zu Beginn die Melodie spielt, ist kein Zufall, denn gerade dieses Instrument wurde von KomponistInnen gerne eingesetzt, um das in Anführungszeichen Orientalische darzustellen. Thank you.
Thank you.
Das war der Tanz mit den sieben Schleiern oder auch Salomes-Tanz genannt, gespielt vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Erich Leinsdorf. Vielleicht denken wir hier mal darüber nach, dass Salome ja aber nicht für sich selber tanzt, sondern für Herodias. Wird sie dadurch zum Objekt? Die Frage stelle ich gerne mal so in den Raum. Jetzt kommen wir erstmal noch zu einem der Komponisten der deutschen Oper. Parzival, Tannhäuser, Der fliegende Holländer, Lohengrin. Genau, es geht um Richard Wagner. Der titelgebende Held der Oper Lohengrin hat nämlich einen Gegenpart, Ortrud, die für das Heidentum steht, eine Zauberin. Da steht also auf der einen Seite das Gottesreich Lohengrins und vorbehaltlose Liebe gegen Heidentum, gegen eben die Zaubermacht Ortrud. Die reine Gralswelt also gegen die dunkle heidnische Welt der Zauberin. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die weiblichen Rollen, die sich stark einprägen, oft nicht die guten Hauptrollen sind? Terzberg-Reporterin Lea Nitsch hat sich in einem Gedankenexperiment überlegt, was eine Ortrud aus Wagners Lohengrin im 21. Jahrhundert tun würde.
Was ist der kleine, aber feine Unterschied, wenn es um Charaktertiefe geht? Warum erreichen manche selbstständigen Männer mit dem gleichen Zeiteinsatz spielend 6- oder 7-stellige Facetten, während Frauen sich auf eintönige Eindimensionalität beschränken müssen? Du setzt bereits viel Aufwand in deine Moral und die Aufrichtigkeit und Reinheit deiner Gefühle, aber die ersehnten Ergebnisse, die bleiben einfach aus. Tag für Tag, Aufführung für Aufführung ringst du mit diesem Thema, steckst Zeit, Geld und Energie da rein, und kommst einfach nicht weiter. Du kennst dich vielleicht sogar schon mit Charaktertiefe aus. Du hast deine Nische scharf definiert, deine Schublade. Doch die Wirkung lässt noch immer auf sich warten. Möglicherweise erzählst du vielleicht bereits 2 oder 3 Charaktereigenschaften. Kann ja sein. Schaltest auf Sexiness, betreibst Willensstärke und hast die Schönheit deines Körpers auch schon instrumentalisiert. Die große Frage also lautet, was fehlt noch? Zunächst einmal machst du wahrscheinlich vieles richtig gut, aber die eigentliche Herausforderung liegt darin, erstens nachhaltig eigenständige und unabhängige Interessen zu entwickeln, zweitens für sich selbst profitable Entscheidungen zu treffen und drittens wirklich konstant über sich hinauswachsen und skalieren zu können. Kein Leben mehr als Damsel in Distress, sondern aufrichtige Arbeit als Antagonistin. Nur so hast du eine Chance, dem Publikum im Gedächtnis zu bleiben. Du steckst so viel Energie ins Lieben von anderen und das Missbrauchtwerden durch andere, das Sterben für andere und so weiter, dass das Wesentliche aus den Augen verloren geht. Und ich kann nachvollziehen, wie frustrierend das ist und wie du dich fühlst. Du investierst so viel Zeit in dieses Thema, aber der Erfolg bleibt halt irgendwie aus. Oder ist zumindest nicht auf dem Level, wo du hin willst. Guck mal, Donizetti's Elizabeth I. und Mariah Stewart sind Kundinnen von mir und waren genau an dem Punkt, an dem du jetzt stehst. Ihre Transformation, also ihre Verwandlung, ist beeindruckend, denn nach der Zusammenarbeit mit mir steigern sie ihre Intrigen von 20 auf über 100% an einem Opernabend. Das ist mehr als vervielfacht. Natürlich wissen die beiden Konkurrentinnen um den Thron Englands nicht, dass ich sie beide beraten habe. Aber ich habe nie zugesichert, auf einer anderen Seite als meiner eigenen zu stehen. Durch ihre Erfolgsgeschichte jedenfalls kannst du einen Hauch davon verstehen, wozu du durch meine Führung in der Lage sein wirst. Wenn du also wissen willst, welche Stellschrauben du drehen musst, um endlich zu deiner vollen Charaktergröße heranzuwachsen, dann lade ich dich in meinen kostenlosen Boss Babe Crashkurs ein. #BBCK. Was ist das? Das ist ein einstündiger Crashkurs, also ein Gespräch zwischen dir und mir. Und in dieser einen Stunde bekommst du 3 hochgradig individuelle Anleitungen. Erste Anleitung: wie du eine messerscharfe Positionierung in deiner Opernhandlung findest. Falls du weißt, was ich meine. 2. Anleitung: wie du deine Opfer dann komplett instrumentalisierst durch Manipulation auf Gone Girl-Niveau. Und 3. Anleitung: wie du das Publikum so in deinen Bann ziehst, dass selbst männliche Hauptfiguren in den Hintergrund rücken. guter Deal, oder? Das ist die Idee. Das Einzige, was ich im Gegenzug erwarte, ist deine vollständige Auslieferung Seele, Stimme und natürlich auch dein Herz. Aber das brauchst du als ausgeklügeltes Opernboss-Babe ja auch nicht mehr, nicht wahr? So oder so, du kannst nur gewinnen. Klick hier, komm in den Crashkurs und entdecke deine innere Intrigantin. Ich freue mich auf dich. Deine Ortrud.
Das war Ortrud im Boss-Babe-Crashkurs nicht als Seelenklempnerin, sondern Verführerin. Wenn wir so darüber nachdenken, könnten wir vielleicht meinen, dass nur Klassiker, also ältere Opern, misogyne Frauenbilder reproduzieren. Schauen wir uns aber die aktuellen Spielpläne an, gibt es allerdings auch Opern zeitgenössischer Komponisten, die zum Beispiel gerade auch Gewalt an Frauen bildstark auf die Bühne bringen. Klar, Gewalt zu thematisieren bleibt relevant, aber wie so oft macht der Ton die Musik oder eben wählen Regie und Dramaturgie die Bilder aus, die auf der Bühne gezeigt werden. Stückgrundlage hin oder her. Brauchen wir da zum Beispiel platte Vergewaltigungsszenen, die sich minutenlang hinziehen? Bernd Alois Zimmermanns Oper »Die Soldaten« von 1965 nach dem gleichnamigen Drama von Jakob Michael Reinhold Lenz gilt als eine der wichtigsten des 20. Jahrhunderts. Zimmermann selber schrieb über das Werk:
»Nicht das Zeitstück, das Klassendrama, nicht der soziale Aspekt, nicht auch die Kritik an dem Soldatenstand bildeten für mich den unmittelbaren Beziehungspunkt, sondern der Umstand, wie alle Personen der 1774 bis 75 von Lenz geschriebenen Soldaten unentrinnbar in eine Zwangssituation geraten, unschuldig mehr als schuldig, die zu Vergewaltigung, Mord und Selbstmord und letzten Endes in die Vernichtung des Bestehenden führt.
Eine Hure wird niemals eine Hure, wenn sie nicht dazu gemacht wird. Das verstehe ich schon. Vergewaltigung hier im übertragenen Sinn, also Entmenschlichung. In einer Inszenierung von Calixto Biaito, der Soldaten, jetzt im Januar in der Philharmonie in Köln, bekam ich im Publikum folgendes Bild vorgesetzt. Kleine Triggerwarnung hier. Es folgt die Beschreibung einer Vergewaltigung. Wer das nicht hören möchte, macht kurz leise oder aus und schaltet in 2 Minuten wieder ein. Marien, die Tochter eines Galanteriewarenhändlers, erlebt durch die ganze Oper hindurch einen sozialen Zerfall. Sie ist eigentlich mit Stolzius verlobt, dann macht ihr der Soldat Desport den Hof. Später lässt sie sich auf einen Grafen und noch andere Soldaten ein. Im 4. Akt kommt eine Szene, die nach Zimmermann die Vergewaltigung Mariens als Gleichnis der Vergewaltigung aller in die Handlung Verflochtenen darstellen soll. Als, in Anführungszeichen, brutale, physische, psychische und seelische Vergewaltigung. In der halbszenischen Aufführung, also in der Philharmonie Köln, stehen die Soldaten in einer langen Reihe und Marien wird in einer sich ziehenden Szene die Reihe einmal komplett von rechts nach links und nochmal von links nach rechts trocken vergewaltigt, bis sie nicht mehr stehen kann und halbnackt am Boden liegt. Die Musik tut ihr Übriges dazu, die ich jetzt im Zusammenhang mit der beschriebenen Szene nicht abspielen möchte. Da sich in Zimmermanns Musik von Die Soldaten die harte Brutalität des Werks aber durchzieht, hören wir einen Ausschnitt vom Beginn der Oper, gespielt vom Gürzenich-Orchester Köln unter der Leitung von Michael Gieben.
Thank you. Insinuation. Ei, was willst du? Der Papa schreibt doch auch so.
Das waren die Fanfare und erste Szene aus der Oper Die Soldaten von Bernd Alois Zimmermann, gespielt vom Gürzenich-Orchester Köln unter der Leitung von Michael Gielen. Mir war als Teil des Publikums mehrmals sehr unwohl während der Inszenierung. Und gerade in der zwar von Zimmermann beschriebenen Vergewaltigungsszene gibt es Spielraum, finde ich, und ich hätte mir einen anderen Ansatz gewünscht. Warum den inneren Zerfall, auch als Vergewaltigung aller durch alle beschrieben, nicht anders darstellen als durch die platte Vergewaltigung der mit wichtigsten weiblichen Hauptrolle, die am Ende wieder halbnackt vor uns liegt? Hat Oper nicht gerade die Stärke, solche metaphorischen Bilder durch inszenierte Bilder auf der Bühne eben anders darzustellen? Würde eine Frau das vielleicht anders schreiben? Vielleicht. Wir haben es zu Beginn der Sendung schon gehört, die englische Komponistin Ethel Smyth, die auch Teil der Suffragettenbewegung war, hat laut der Forscherin Marlene Hoffmann selbstbestimmte weibliche Rollen geschrieben. Aber auch außerhalb ihrer Werke hat die Komponistin für eine stärkere Präsenz von Frauen insgesamt im englischen Musikleben gekämpft. Ihre Utopie war, dass es eine große englische Komponistin geben sollte, die sich im Kanon behaupten kann, und ihrer Ansicht nach gehörte das Integrieren von Frauen nicht nur in die Ausbildung, die zu der Zeit bereits möglich war, sondern Frauen sollten auch in Orchester zugelassen werden, sollten Dirigentinnen sein dürfen. Denn erst durch das Erleben der englischen Musikwelt in allen Bereichen sozusagen sei es dann auch möglich, dass eine Frau eine große Komponistin werden könnte.
Es gibt einen Artikel von John Swinburne, Women in Music, der ganz klar sagt, weil Frauen mittlerweile zugelassen worden sind ins englische Musikleben, an englische Colleges, in englischen Orchestern mitspielen, hat das Niveau des englischen Musiklebens abgenommen. Und Smyth sagt natürlich genau das Gegenteil, weil wenn Frauen endlich mehr zugelassen werden würden, also sie hat musikpolitisch mit Leserbriefen und mit Kontakten zu Dirigenten sehr stark dafür gekämpft, dass Frauen in professionelle Sinfonieorchester zugelassen werden. Und ihre Ansicht war, sobald Frauen in der breiten Menge, also wirklich massenhaft in professionelle Orchester zugelassen werden, weil das die beste Ausbildung ist für eine Komponistin. Mhm. Also es ging ihr nicht so sehr darum, um die Zulassung von Frauen in Musikhochschulen, das war eigentlich schon gegeben, sondern es ging ihr darum, dass Frauen in das professionelle Musikleben Eingang fanden und gesagt, also wenn Frauen endlich auf der Bühne präsent sind, als Musikerinnen, als Dirigentinnen, dann wird die Qualität des englischen Musiklebens zunehmen.
Smyth wollte damit das Musikleben in England also nachhaltig verändern. Genau das ist aber oft ein großer Hemmklotz, eben Veränderung. Gerade tut sich aber in Bezug auf Smyth doch ein bisschen was auch hier in Deutschland. Ihre Werke tauchen vermehrt auch auf Spielplänen auf, zum Beispiel auch bald in Wuppertal. Mehr dazu wird euch aber gleich Terzwerk-Reporterin Naomi Oehlke erzählen. Sie hat euch ein paar Veranstaltungstipps mitgebracht.
Rausgehen.
Wer die englische Komponistin Ethel Smyth näher entdecken möchte, der sollte sich im Kalender den 7. April rot markieren. Es ist zwar noch ein bisschen hin, aber passend zum heutigen Sendungsthema bringt die Oper Wuppertal eine Doppelaufführung, und zwar Erwartung, der Wald von Arnold Schönberg und Ethel Smyth auf die Bühne. In Erwartung von Schönberg gibt es eine Achterbahnfahrt der Gefühle und der Wald von Ethel Smyth dient als geheimnisvolle Projektionsfläche. Einerseits soll hier die Beständigkeit der Natur sowie die Vergänglichkeit des Lebens vertont werden, andererseits die düsteren Abgründe der Seele. Wer also Lust auf eine kleine Seelenreise hat, sollte sich die Aufführung nicht entgehen lassen. Karten gibt es ab 18 Euro und für Studierende sogar eine Ermäßigung von 50%. Solltet ihr am Wochenende eher Bock auf ein wenig New Jazz und Electronic haben, dann geht am Freitag ins Domizil nach Dortmund. Dort spielt das Trainer Duda Trio und setzt sich intensiv mit ganz interessanten Sounds auseinander, wie Jazz, Ambient, ein bisschen Barock, Grooves, Minimal, etwas Romantik, Naturgeräuschen und synthetischen Klängen. Das Ziel? Die Band wie einen Organismus klingen zu lassen, also aus einem kleinen, eigenständigen Wesen bestehend, die sich perfekt in die Einheit einfügen. Klingt spannend. Los geht's am Freitag um 19.30 Uhr im Dortmunder Domizil. Karten gibt's ab 20 Euro und ermäßigt sogar ab 10. Als letzten Tipp habe ich für euch etwas Klassisches, und zwar das 7. Philharmonische Konzert im Konzerthaus Dortmund. Gespielt wird die 6. Sinfonie von Gustav Mahler mit den Dortmunder Philharmonikern unter der Leitung von Gabriel Fels. Los geht's nächsten Dienstag, den 26. März um 19.30 Uhr, und für alle Studierenden der TU Dortmund gibt's das sogar kostenlos.
Das waren die Veranstaltungstipps. Vielen Dank, Naomi. Klar, Neues oder Unbekanntes wie Smyth-Opern auf dem Spielplan tun dem Kanon gut. Aber auch die guten alten Klassiker können da schon mal lohnen. Manchmal geht es eben nur darum, sie im richtigen Licht zu betrachten, also vielleicht in die heutige Zeit zu holen und auch zu zeigen, was daran nicht mehr ganz so aktuell ist. Ein solches Projekt, das sich zum Ziel gesetzt hat, klassische Narrative und diskriminierende Inhalte in Opern zu überschreiben, ist Critical Classics. Angefangen hat die Initiative dabei mit dem Opernklassiker schlechthin, mit Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Die Zauberflöte. Terzak-Reporterin Beke Hölzer hat sich das Projekt Critical Classics genauer angeschaut.
Danke, das reicht schon absolut. Ich mag die Zauberflöte überhaupt nicht. Obwohl ich mich viel mit Oper beschäftige, habe ich Mozarts Megahit erst vor 2 Jahren das erste Mal live gesehen. Alle berühmten Arien in ihrem szenischen Kontext erlebt. Von diesem Abend hängen geblieben ist: Das Patriarchat siegt. Wer war nochmal Pamina? Ach ja, ein schönes Bildnis. Papageno singt 3 Stunden darüber, dass er auch eine abbekommen will. Interessant ist die Königin der Nacht, aber die ist ja böse, die sollte ich daher nicht gut finden. Am Ende Standing Ovations im Publikum. Ich bleibe sitzen, frage mich, ob wir den gleichen Abend erlebt haben. Ja, die SängerInnen waren gut. Die Inszenierung im Kontext aller abertausenden Zauberflöten sicher charmant. Aber das Werk? Schwierig. Dabei weiß ich, dass Mozart ein cleveres Kerlchen war, das in seinen Opern immer mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht, dass die Zauberflöte wichtiges aufklärerisches Gedankengut verarbeitet und dass er und sein Librettist Schikaneder natürlich Männer ihrer Zeit waren. Aber erklärt das mal eben alles zwischen 2 Gläsern Wein einem Opernneuling. Auch mir bringt das Wissen für den Abend herzlich wenig. Irritiert verlasse ich das Opernhaus. Ist das zeitgemäße Kunst? Nein, finden zum Glück auch andere Menschen. Während ich die wohl etwas idealistische Hoffnung hege, dass sich durch Hartnäckigkeit der Opernkanon letztendlich verändern lässt, hat sich Berthold Schneider, bis vor kurzem Intendant der Oper Wuppertal, damit abgefunden, dass manche Stücke einfach nie von Bühnen verschwinden werden. Müssen sie ja auch nicht. Aber wir müssen sie anders aufführen, die Texte neu befragen. Mit einem Team aus DiversitätsexpertInnen hat er daher die Initiative Critical Classics ins Leben gerufen, die nun Rassismus- und Sexismuskritische Ausgaben großer Opernhits herausgibt. Angefangen haben sie mit der Zauberflöte, weil die hunderttausende Menschen in Deutschland jedes Jahr sehen, weil sie häufig der Erstkontakt mit Oper ist, weil nicht jede Inszenierung das Werk dekonstruieren und kritisch framen kann. Und für viele potenziell diskriminierende Aspekte fehlt es in Regieteams an Expertise. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Dem Projekt geht es nämlich auch gerade darum, an dieser Stelle zu entlasten und Arbeit abzunehmen. Das wird auf zwei Ebenen geleistet. Zum einen werden im Libretto alle sexistischen und rassistischen Stellen markiert und die konkrete Problematik knapp, aber auf den Punkt erläutert. Zum anderen werden Vorschläge gemacht, wie man damit umgehen könnte. Das reicht vom Ersetzen diskriminierender Bezeichnungen bis zu größeren Eingriffen in die Handlung. Den rassistisch charakterisierten Monostatus macht man zum unehelichen, nicht anerkannten Sohn Sarastros, um der Figur einen anderen Konflikt als ihre Hautfarbe zugrunde zu legen. Durch einige Umformulierungen wird Pamina aktiver. Nicht zuletzt das Einfügen einer Arie kann ihr die Möglichkeit geben, über ihre Gefühle zu reflektieren, als Spiegel zu Taminos Bildnisarie. Dabei wird explizit nicht versucht, das Werk in unsere Zeit zu übersetzen, Veraltetes zu erneuern. Sowohl historische als auch moderne Inszenierungen sollen mit dem veränderten Text arbeiten und Regiekonzepte entwickeln können. Es ist erst einmal wichtiger, dass die diskriminierenden Stellen auch als solche wahrgenommen und weniger von Belang, wie genau sie gelöst werden, also ob die Vorschläge der Critical Classics oder eigene Ideen umgesetzt werden. In jedem Fall bin ich gespannt auf die erste Inszenierung nach diesem kritischen Libretto. Ob ich den Abend, die wunderbare Musik und die ästhetische Erfahrung wohl mehr genießen kann, wenn ich mich weniger vom Bühnengeschehen in meiner Geschlechtsidentität herabgesetzt fühle? Wahrscheinlich. Und selbst wenn es nicht funktioniert, haben wir zumindest endlich eine bessere Grundlage zur Diskussion.
Thank you.
Das war die Arie »Ach, ich fühl's, es ist verschwunden« aus der Oper »Die Zauberflöte« von Wolfgang Amadeus Mozart, gesungen von Sopranistin Barbara Bonny, begleitet vom Zürcher Opernorchester unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt. Das war eine lange Reise zur englischen Opernkomponistin Ethel Smyth und der Suffragettenbewegung, zu Richard Strauss' Oper Salome und der weiblichen Figurendarstellung auch in Wagners Lohengrin mit Ortrud, dann zu Bernd Alois Zimmermanns Oper Die Soldaten und der Frage, mit welchen Szenen auf der Bühne gearbeitet wird und wie diese vielleicht misogyn sind. Dann hin zu Projekten wie Critical Classics, die versuchen, alte Klassiker neu zu beleuchten und über problematische Seiten aufzuklären. Es gibt zum Ende hin aber auch gute Neuigkeiten. Nicht nur Ethel Smyth kommt mehr auf die Spielpläne. Gerade stehen auch in Dortmund und Essen Opern von französischen Komponistinnen aus dem 19. Jahrhundert auf dem Programm. An der Oper Dortmund ist das die Oper La Montagne Noire von Augusta Holmes und am Alto Musiktheater in Essen wird die Oper Fausto von Louise Angélique Bertin gespielt. Es ist traurig zu sagen, dass diese Oper nach ihrer Uraufführung 1831, übrigens als die erste Faustoper überhaupt, danach noch dreimal gespielt wurde und dann überhaupt nicht mehr. Mit dieser Inszenierung in Essen wird die Oper also zum ersten Mal nach fast 200 Jahren wieder gespielt. Wir hören jetzt gleich einen Ausschnitt aus dem vierten Akt der Oper, nämlich A qual voce d'intorno ribomba, gesungen von Karin Deschain, Karina Gauvin und Ante Jerkunica mit dem Flemish Radio Choir und dem Ensemble Les Talents Lyriques unter der Leitung von Christophe Rousset.
Yeah.
Das war ein Ausschnitt aus dem vierten Akt der Oper Fausto von Louis-Angélique Bertin, die gerade auch noch am Alto Musiktheater in Essen zu hören ist. Schaut also gerne mal auf der Website nach, wann die Termine sind. Und das war's dann auch erstmal von mir. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen aus dieser Sendung. Da waren ja doch sehr viele Themen dabei über Misogynie in der Oper. Ich verabschiede mich dann hiermit auch von euch, wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Woche. Ciao!